So als Pastor in meiner Aufgabe oder eine Rolle als Pastor finde ich etwas vom herausforderndsten oder auch schwierigsten für mich persönlich, wenn Leute von Situationen in ihrem Leben erzählen, wo sie hingebungsvoll dafür gebetet haben, wo aber irgendwie noch nichts passiert ist oder im Endeffekt ganz anders rausgekommen sind, wie sie gebetet haben. Und wenn ich so Geschichten höre oder Leute so Sachen erzählen, dann schwingt, glaube ich, immer offen oder auch unterschwellig die Frage mit, warum hat Gott jetzt das Gebet von mir in dieser Situation nicht erhört? Und das sind so Geschichten, wo es vielleicht um Gesundheit geht, um Krankheit. Warum hat Gott jetzt nicht geheilt? Oder um Beziehungen, Wiederherstellung, Versöhnung. Warum hat Gott das nicht geschenkt, dass die Beziehung wieder gut geworden ist? Eltern, die vielleicht für ihre Kinder beten, die schwierige Zeit durchmachen und sich scheinbar nichts ändern. Und immer schwingt so ein bisschen die Frage mit, warum sind die Gebete unbeantwortet oder unerhört geblieben? Und bei allem Ermutigenden, was wir zum Thema Gebet immer wieder hören, auch in den letzten Wochen hier auf dieser Bühne, haben wir ganz ermutigende Sachen gehört zum Thema Gebet, glaube ich, dürfen wir uns auch dieser Frage stellen, was ist mit den unerhörten, den unbeantworteten Gebeten? Interessant ist, dass die Bibel, glaube ich, gar nicht so ein Problem hat, solche Geschichten zu erzählen. Die Bibel ist sehr offen darüber, auch dass grosse Glaubenshelden gebetet haben und die Gebete nicht so erhört worden sind, wie sie gebetet haben. Ein krasses Beispiel finden wir im König David. Dort heisst im 2. Samuel, David zog sich zurück, um für seinen Sohn zu beten. Er fastete tagelang und schlief nachts auf dem Fußboden. Und dann heißt es im übernächsten Vers, am 7. Tag starb das Kind. Und jetzt vielleicht die Spitzfindigen unter euch oder die die Bibel sehr gut kennen, sagen, ja, aber weißt du, es hat doch eine Prophetie gegeben, dass der Sohn von David in dieser Situation wird sterben. Ja, ja, aber der David hat sich nicht mit dem zufrieden gegeben, sondern er hat ja da 7 Tage lang gebetet und gefastet und auf dem harten Boden geschlafen, weil er überzeugt war, dass sein Gebet etwas bringen könnte. Sonst hätte er es ja nicht gemacht. Sein Gebet wird nicht erhört. Interessant ist, dass auch Jesus, ich meine Jesus, seines Zeichens immerhin Sohn von Gott, für Sachen betet, die so noch nicht oder nicht in dieser Art in Erfüllung gehen oder nicht erhört werden. Und das ist etwas, was mich schon immer fasziniert hat, die Gebete von Jesus. Und die werden wir uns in den nächsten Wochen bis Ostern ein bisschen näher zusammen anschauen. Wir werden eben eine Reihe starten mit dem Titel «Unerhörte Gebete». Und unerhört ist zweideutig zu verstehen, wie es eben im Deutschen kann zweideutig verstanden werden. Unerhört bedeutet einerseits nicht erhört, unbeantwortet. Aber unerhört bedeutet ja auch unglaublich, empörend, erstaunlich. Eine unerhörte Sache, ein unerhörtes Gebet. Und da schwingt beides ein bisschen mit. Und bevor wir so richtig eintauchen in die Geschichte, vielleicht noch schnell ein bisschen Kontext, wo wir als Lenzkirche dran sind. Die Reihe passt in ein grösseres Thema, wo wir als Lenzkirche dran sind. Wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, dass wir eine Kirche sein wollen, mit Weite und Tiefe, Tiefgang. Wir haben auch darüber geredet im letzten Sommer, dass die Tiefe in unser Leben immer mehr reinkommt, wenn wir Lehrling von Jesus sind. Auf dem Weg von Jesus, haben wir dem gesagt. Und wir haben 3 so Ziele definiert. Mit Jesus sein, wie Jesus werden und tun, was Jesus da hat. Und wir haben über die letzten Monate so verschiedene Predigtreihen gehabt, wo es um so gewohnte und Themen von diesen Zielen da gegangen ist. Zum Beispiel mit Jesus sein haben wir eine Reihe gehabt im Herbst über Losen auf Gott. Also etwas ganz Grundlegendes zum Sein mit Jesus. Dann haben wir im Januar die Reihe gehabt in der Wüste, Gott im Leiden begegnen. Dort ist es darum gegangen, ein bisschen mehr wie Jesus werden, wo eben auch im Leiden Gott begegnet ist. Und heute stellen wir uns einer Gewohnheit von Jesus selber. Jesus hat selber auch gebetet, hat sehr viel gebetet, ist sehr eingetaucht in die Gewohnheit vom Gebet. Und wir werden bei ihm schauen, wie er gebetet hat und auch von ihm lernen zu beten. Und interessant ist eben, dass Jesus gerade so um die Zeit von Ostern herum, um die Zeit von Karfreitag, von seiner Passionszeit, immer wieder eben auch Gebete hat, die nicht ganz so erhört werden, wie wir es uns vielleicht vorstellen. Für die Reihe ein guter Begleiter wird mal ein Buch. Und zwar das Buch von Pete Gregg, das heisst God on Mute. Es hat es, glaube ich, mal auf Deutsch gegeben. Es ist, glaube ich, leider vergriffen, aber es ist ganz ein starkes Buch, wo er über eine Geschichte, über seine Geschichte schreibt. Seine Frau hat einen Hirntumor gehabt und epileptische Anfälle und ist eigentlich bis heute noch nicht vollständig geheilt. Und er, der Leiter von einer Gebetsbewegung, kämpft mit dieser Frage, warum erhört Gott gewisse Gebete nicht. Und es ist sehr ein spannendes und tiefgründiges Buch. Relativ einfach zum Lesen, wenn ihr Englisch könnt. Genau. Oder ein bisschen Englisch können. Und heute gehen wir in ein Thema rein, dem habe ich den Titel gegeben, Gebet und Widerstand. Und eben anhand von dieser Geschichte von Jesus und dem Petrus und Jesus, der für ihn betet. Und ich werde über zwei Punkte reden heute, nämlich den Widerstand begegnen und in dem Innen Standfestigkeit lernen. Nochmal zurück zu dieser Geschichte oder zu dem Gebet oder zu dem, was Jesus da sagt im Lukas-Evangelium, die zwei Verse. Wir lesen das nochmal. Dort sagt er, Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umkehrst und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Und wir finden da schon mal sicher drei Gründe, die ziemlich bemerkenswert sind, in diesen zwei Sätzen. Also, heute geht es eben mal um uns, um dich. He? Das bist du. Und es geht... Brüchte der Rot, ja. Es geht um Widerstand. Also Sachen, die in unser Leben hineinpassen. Pressen, drücken und uns herausfordern. Jetzt ist interessant, dass Jesus da eigentlich sagt, dass Gebet meistens sehr oft im Kontext von einem geistlichen Kampf passiert. Also da in dem Widerstand geht es sehr oft um einen geistlichen Kampf. An verschiedensten Stellen in den Evangelien redet Jesus über den Satan. Wörtlich Satanas im Griechischen, vom Hebräischen Satan. Wir haben von dort den Begriff. Und der bedeutet eigentlich so viel wie der Widersacher, der Gegner. Es gibt noch andere Begriffe im Griechischen, zum Beispiel der Diabolos. Und der Diabolos bedeutet so viel wie der Durcheinanderbringer, also der, der trennt. Also es sind alles so Ausdrücke, für die Kraft vom Bösen, die trennt und durcheinander bringt und uns entgegensteht und ein Widersacher ist. Und für Jesus war es völlig klar, dass unsere Welt nicht nur aus dieser sichtbaren Realität besteht, die wir sehen und die wir anlängen können und mit unseren Augen wahrnehmen, sondern dass es eine unsichtbare Realität gibt und dass es dort drin eine Auseinandersetzung gibt zwischen Gut und Böse, dass es einen Kampf gibt und dass es böse Macht gibt, die Einfluss nehmen in unsere Welt, auch in unsere sichtbare Welt hinein. Das war für Jesus völlig klar. Und für die Schreiber dann vom Neuen Testament, die Briefe nachher geschrieben haben, war das auch eine völlig klare Realität. Ganz bekannter Vers vom Paulus im Epheserbrief, wo er sagt, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Jetzt für uns, hier im Westen, aufklärte, säkularisierte, ach so überlegene und schlaue Menschen, ist diese Weltsicht eher weit weg. Wir haben schon nicht mehr so viel zu tun mit direkt solchen, sag mal, dämonischen, satanischen Angriffen. Wir haben das irgendwo aus dem Blick verloren. Es ist in unserer säkularen Welt sowieso kein Thema mehr. Man glaubt schon gar nicht wirklich daran, dass es so etwas wie das Böse gibt. Aber wenn man ein bisschen in der Welt herumkommt, wenn man auf Afrika geht, wenn man auf Asien geht, dann ist das total klar für die Leute, dass es die unsichtbare Realität gibt. Dass es die Auseinandersetzung, den Kampf wirklich gibt. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns das immer wieder sagen lassen, dass das eine Realität ist. Dass das ein geistlicher Kampf ist. Jetzt bei uns äußern sich vielleicht die böse Macht, der geistliche Kampf, äußert sich vielleicht nicht mit irgendwelchen übernatürlichen Phänomenen oder spukenden Häusern, wobei es das auch geben kann. Aber Jesus sagt zum Beispiel im Johannes Kapitel 8, dass die grösste Waffe vom Widersacher, vom Durcheinanderbringer in unserer Welt, Lügen sind. Ideen, die in unseren Kopf hineinkommen, Lügen. Das ist eine ganz eigene Predigtreihe, da kann ich jetzt nicht viel darüber sagen, aber das ist die stärkste Waffe vom Widersacher, Lügen. Lügen darüber, was vielleicht Leute über uns denken, Lügen darüber, was vielleicht uns gut tut, Lügen darüber, wie Gott ist. Und wir sind prägt, es hat ganz viele solche Lügen in unserer Welt. Und was wir einmal einfach festhalten können, dass Gebet eine umkämpfte Sache ist. Und unsere Gebete werden manchmal nicht erhört, weil wir auf Widerstand stoßen. Weil unsere Gebete auf geistlichen Widerstand stoßen. Und darum gewisse Gebete nicht erhört werden. Jesus setzt das einfach mal voraus. Und jetzt ist bemerkenswert, wie Jesus da drin reagiert. Also er sagt, Simon, Achtung, der Satan will euch herausfordern. Und jetzt ist interessant, wie Jesus reagiert. Er reagiert nämlich völlig ohne Manipulation. Er sagt nämlich einfach, ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Jetzt müssen wir uns das schnell vorstellen. Stell dir vor, du weißt, dass einer von deinen besten Freunden morgen einen riesen Scheiß macht. Darf man, glaube ich, nicht sagen auf der Bühne. Etwas ganz Blödes macht. Stell dir das mal vor. Du wüsstest das. Würdest du dann nicht zu deinem guten Freund hingehen und ihn schütteln und sagen, hey, reiss dich zusammen, morgen kommt die grosse Herausforderung und du wirst es bestehen, weil ich sag's dir jetzt. Und weil ich es dir sage, kannst du doch dann dem widerstehen. Weißt du, du musst stark sein. Jesus sagt nichts von dem. Der Dallas Willard, sensationeller Theologe, schreibt zu dieser Stelle ganz einfach, Jesus versuchte nicht, Petrus zurechtzubiegen, damit dieser nicht so etwas Schreckliches tun würde. Jetzt kann man wieder spitzfindig einwenden, ja gut, weißt du, das war vorherbestimmt und so und das musste so rauskommen. Nein! Ich bin zutiefst überzeugt, dass Jesus sich von ganzem Herzen gewünscht hat, dass der Petrus diese Prüfung würde bestehen. Jesus hat sich gewünscht, dass der Petrus nicht, hat sich nicht gewünscht, dass er versagen und ihn verlügen würde. Aber Jesus manipuliert nicht, Jesus beschämt ihn nicht, Jesus versucht ihn nicht irgendwie zurechtzudrücken, er tut ihn nicht verurteilen, er lässt ihm Freiheit, erfolgreich sein oder zu versagen vor Gott und den Menschen. Das fasziniert mich bei Jesus. Wie oft versuchen wir doch, andere zurechtzubiegen? Wie oft versuchen wir doch, andere durch Beschämung, durch irgendetwas Sagen dazu zu bringen, das zu machen, wo wir das Gefühl haben, ist richtig. Jesus weiss, was da auf den Petrus zukommt und das Einzige, was er sagt, ist, ich bete für dich. Was bedeutet das für uns? Es bedeutet, dass Jesus nicht einfach jeden Widerstand, jeden geistlichen Kampf in unserem Leben wegräumt, wenn wir ihn dafür bitten, sondern dass er uns auch durch solche Geschichten durchgehen lässt. Und er verzichtet auf Manipulation in unserem Leben, er verzichtet auf Beschämung, er verzichtet auf Verurteilung. Und ich habe es mal so formuliert, Jesus lässt uns durch Versuchungen und Kämpfe gehen, aber betet, dass wir durch die Kämpfe durch den Glauben nicht verlieren. Das ist der Weg, den er den Petrus gehen lässt. Und dann der letzte Satz in dem, was Jesus da sagt, zeigt uns, dass Jesus überzeugt war, dass der Petrus seinen Glauben nicht verlieren würde. Und dass aus dem geistlichen Kampf heraus noch ein Lerneffekt kommen würde. Er sagt nämlich, er fügt noch an, wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, Zukunft, stärke den Glauben deiner Brüder. Für Jesus ist klar, dass der Petrus nach seinem Absturz, nach seinem Versagen wieder zurückkommen würde und dass er dann stärker und widerstandsfähiger zurückkommen würde, als dass er vorher war. Es ist, glaube ich, wie beim Gewichtheben im Fitness. Ich habe es früher manchmal gemacht, jetzt nicht mehr, darum komme ich nicht ganz daraus. Aber ich glaube, der Grundsatz ist, wenn der Widerstand zu gross ist beim Bankdrücken, habe ich einfach zu wenig Kraft, zu wenig Muskeln. Und ein bisschen ist es auch in unserem geistlichen Leben so. Wenn der Widerstand in unserem Leben zu gross ist, dann ist vielleicht unser geistlicher Muskel noch ein bisschen zu klein. Aber Jesus lässt Petrus hier durch eine Geschichte durchgehen, damit er stärker wird, weil er weiß, dass der Petrus später noch größere Herausforderungen sich wird stellen, wo er dann muss Kraft und Stärke haben, anzustehen, seinen Mann zu stehen und standfest zu sein. Das, was er jetzt erlebt in dieser Situation, wird ihn für später stärker machen. Und nochmal, ich würde so sagen, unsere Gebete werden manchmal nicht erhört, weil ein geistlicher Kampf tobt, weil Widerstand da ist und wir in dem Innen etwas lernen können. So unangenehm uns das vielleicht manchmal auch ist. Aber Jesus tut uns in diesen Prozess nicht manipulieren, tut uns nicht beschämen, tut uns nicht verurteilen, sondern er sagt, hey, ich bete für dich, dass du gestärkt, dass du mit neuem Glauben aus diesen Herausforderungen rauskommst. Dass du aus dieser Zeit, wo vielleicht Gebet unerhört bleibt, stärker rauskommst. Und das ist für mich auch ein Vorbild. Ich glaube, wenn wir für Leute beten, vielleicht die geistlichen Kämpfe in Widerstand, dass wir mit dieser Einfachheit beten können. Einfach beten, Jesus schenkt, dass dieser Person ihren Glauben nicht verloren geht durch die Zeit, durch, wo sie jetzt drin ist. Und wir müssen nicht unbedingt irgendwelche SMS und Telefon nachschicken und sagen, hey, pass auf und so und das musst du wieder stehen und so und im Namen von Jesus. Das macht Jesus da nicht. Er betet, dass sein Glaube bestehen bleibt durch die Herausforderung. Und ich finde, das ist ein kleines unerhörtes Gebet von Jesus. Jetzt im Sinn von erstaunlich und unglaublich. Ja, ich bin wieder fasziniert von der Bibel, weil die Geschichte geht ja dann weiter. Viele von euch kennen die Geschichte. Und das Versagen der Glaubenshelden in der Bibel wird nicht schön geredet. Der Petrus fährt da völlig an die Wand in dieser Szene. Er versagt völlig. Und das ist nachher eine Geschichte, die alle kennt haben. Das ist auch interessant. Er ist später der Leiter geworden von der Kirche und alle haben gewusst, was das für ein Versager ist. Der Petrus verleugnet Jesus ja dann dreimal. Und dann kreit ein Hahn und dann heißt es beim Lukas, da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Aber ich möchte nochmal festhalten, ich bin tief überzeugt davon, dass Jesus sich gewünscht hätte, dass der Petrus die Prüfung besteht. Jesus hat sich nicht gewünscht, dass er da versagt. Er ist nicht schadenfreudig gewesen, sondern wahrscheinlich einfach traurig. Er hätte sich gewünscht, dass der Petrus da nicht versagt. Und auch für unser Leben gilt, wenn wir mit Widerstand konfrontiert sind, wenn wir unerhörte, unbeantwortete Gebete haben in unserem Leben, dann ist das Ziel nicht, dass wir versagen, dass wir umkehren. Sondern das Ziel ist, dass wir Standfestigkeit lernen. Dass wir einen Untergrund haben in unserem Leben, der fest ist. Wo wir darauf stehen können und wo wir den Widerstand in unserem Leben können entgegenheben. Nochmal der Paulus aus dem Epheser Kapitel 6, wo er sagt, legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen, damit ihr in der Lage seid, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Standfestigkeit, das ist unser Ziel in Anbetracht von geistlichen Kämpfen, von unbeantworteten Gebeten, von Widerständen und Herausforderungen. Und da noch einfach drei Versuche, möglichst praktische Anwendungen, was das kann bedeuten, jetzt da Standfestigkeit zu finden. Genau. Das Erste ist Mut. Ohne, jetzt kommt ein langes Wort, Selbstüberschätzung. Vielleicht habe ich mich jetzt selber auch überschätzt, ob das da reinpasst. Gerade noch gelegt. Puh. Mut ohne Selbstüberschätzung. Ich meine, etwas müssen wir ja Petrus in dieser ganzen Geschichte immer wieder zugute haben. Er wird ja manchmal ein bisschen schlecht, kommt ein bisschen schlecht weg, aber immerhin hat der Kerl Mut gehabt. Ich meine, er war der Einzige von allen Jüngern, der mitgegangen ist, dort nachher in der Gerichtsverhandlung im Hohen Rat, dort, wo Jesus dann vor dem jüdischen Rat gestanden ist. Der Einzige, der noch mitgegangen ist, war der Petrus. Er hat es nicht so weit geschafft, einfach bis in den Vorhof. Das stimmt nicht ganz, der Johannes hat es auch noch geschafft. Aber immerhin, er war sicher einer der Mutigen. Das Problem beim Petrus war einfach, dass er sich selber noch nicht so gut kennt hat. Und wahrscheinlich mit ein bisschen Selbstüberschätzung zu kämpfen gehabt, weil bei ihm hat das dann so getönt in seinen Worten. Er hat gesagt, das ist Lukas 22, 33, da sagte Petrus: Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Das war noch, bevor er dann dort im Vorhof Jesus dreimal verraten hat. Jetzt für uns, wenn wir im Leben zu kämpfen haben, mit Widerständen, zu kämpfen haben, mit unbeantworteten Gebeten, mit all diesen Fragen, dann ist ein Weg, dass wir uns mit Mut diesen Kämpfen stellen. Dass wir uns nicht zurückziehen. Dass wir uns diesen Herausforderungen und Widerständen stellen. Von der Corrie ten Boom stammt der berühmte Satz über Mut. Sie hat gesagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Also Mut bedeutet nicht, dass wir nicht manchmal Angst haben vor Sachen. Dass wir nicht herausgefordert sind. Sondern dass wir es trotzdem immer wieder wagen. Dass wir trotzdem immer wieder den Mut haben, es auszuprobieren. Und gleichzeitig ist die Grenze zu der Selbstüberschätzung eben relativ nah oder relativ schmal, wie wir das beim Petrus sehen. Man könnte es auch so sagen, wenn ein Mensch ein Problem hat mit einer Sucht, zum Beispiel Spielsucht, und die Spielsucht die ist ein Problem und irgendwie, wenn er in ein Casino geht oder so, dann gibt er immer viel zu viel Geld aus. Für diesen Menschen wäre der Mut, beziehungsweise, sagen wir, er betet dann zu Gott und sagt, bitte befreie mich von dieser Sucht oder was auch immer, dann ist wahrscheinlich der mutige Schritt für die Person, das ans Licht zu bringen, darüber zu reden, sich Hilfe zu suchen. Selbstüberschätzung wäre wahrscheinlich, wenn der Mensch würde sagen, ah, ich habe ja betet, und Jesus befreit mich ja von dieser Sucht, darum gehe ich jetzt gerade wieder ins Casino, weil jetzt bin ich ja befreit. Das wäre wahrscheinlich Selbstüberschätzung. Also ich hoffe, ihr seht ein bisschen den Unterschied zwischen Mut und Selbstüberschätzung. Mut ist, sich einem Widerstand, einer Herausforderung stellen. Selbstüberschätzung ist, wenn man noch nicht merkt, wie man mit so etwas umgehen kann. Jetzt, der Mut, sich diesen Kämpfen zu stellen in unserem Leben, sieht vielleicht manchmal nicht so spektakulär aus in unserem Alltag. Es ist vielleicht der Mut, immer wieder aktiv anderen zu dienen. Immer wieder andere höher zu achten als uns selber. Immer wieder grosszügig zu sein. Mehr aus dem Leben, mehr ins Leben hineinzugeben, als dass wir rausholen für uns. Das sind alles Schritte, wie wir den Mut entwickeln können. Den Mut gegen Widerstand, den Mut gegen das Böse in dieser Welt. Das eine, Mut gibt uns zunehmende Standhaftigkeit. Das zweite ist, Glauben und Vertrauen. allen Jüngern und insbesondere bei Petrus war immer wieder ein Thema, dass sie Jesus nicht so ganz verstanden haben, was er eigentlich vorhat. Dass sie seinen Weg nicht begriffen haben. Bis zum Schluss haben sie gemeint, dass Jesus eigentlich ein Anführer und König ist. Dass er eigentlich nur darauf wartet, den richtigen Moment so mit den Fingern zu schnippen und dann hat er eine Armee und dann würde er kämpfen. Sogar dort im Garten Gethsemane, wo sie Jesus abgeführt haben, hat Petrus noch das Schwert für ihn genommen und hat wollen kämpfen, weil er gemeint hat, ja, also mindestens jetzt ist der Moment gekommen, wo er sagen würde, kämpft für mich. Und Petrus hat bis zum Schluss nicht verstanden, dass der Weg, wo Jesus geht, ein radikal anderer ist. Ein Weg von der aufopfernden Liebe. Er hat ihn bis zum Schluss falsch verstanden. Und es kann sein, dass manchmal unsere Gebete unbeantwortet bleiben, unerhört in unserem Leben, weil wir Jesus noch nicht so gut kennen. Weil wir ihm noch nicht so recht vertrauen. Weil wir noch nicht den Glauben haben, den es braucht. Und Glaube ist nicht etwas, das wir eine Art erarbeiten oder so wie drücken, wenn wir auf dem WC hocken, sondern Glaube bedeutet so viel wie Vertrauen. Und Vertrauen entsteht dort, wo man eine Person kennt. Und wenn wir Jesus kennen und immer besser kennen, dann wächst das Vertrauen und dann, glaube ich, werden gewisse Gebete auch Sinn machen, dass sie unbeantwortet bleiben. Und der Glauben oder eben das Vertrauen, das soll noch mehr wachsen. Und darum ist es so wichtig, dass wir Jesus suchen, dass wir versuchen, ihn besser kennenzulernen. Dass wir ihn eben nicht falsch verstehen, dass wir seine Wege nicht falsch verstehen. Und da einfach ein paar ganz konkrete Wege, wie wir den Glauben und das Vertrauen stärken können. Vier kurze Punkte. Das eine ist Gebet. Immer wieder, es fängt immer wieder mit dem an. Dass wir uns die Zeit nehmen, uns auf Jesus zu fokussieren. Dass wir uns Zeit nehmen für Anbetung, dass wir uns Zeit nehmen, in einem Gottesdienst Gott zu begegnen. Dass wir uns Zeit nehmen für Gebet, für Begegnung mit Jesus. Er muss unser Fokus sein, täglich, dass wir ihn besser verstehen, dass wir ihm mehr vertrauen. Auch in den unbeantworteten Gebet. Das zweite ist Gemeinschaft. Standfestigkeit in unserem Leben werden wir nur erreichen, wenn wir andere Leute an unserer Seite haben. Allein gibt es, glaube ich, per Definition keine standfesten Christen. Es braucht einander, es braucht eine Gemeinschaft. Und darum sucht er die Gemeinschaft. Kleingruppen, andere Formen von Gemeinschaft. Damit eben wir miteinander den Jesus besser kennenlernen. Miteinander die Standfestigkeit entwickeln. Ein dritter Weg, Glauben und Vertrauen zu stärken, ist, ein kleines Tagebuch zu führen. Und das müssen nicht mega ausgeklügelte und super Texte sein, aber es kann stichwortartig sein, was erlebe ich im Leben, im Alltag, wo ich sehe, wie Gott führt und hilft und versorgt und meine Gebete hört. Und wenn wir so Sachen aufschreiben und dann auch immer wieder gehen lesen, dann kann das unser Vertrauen auch dann stärken, wenn vielleicht unerhörte Gebete da sind, wenn Widerstand da ist, wenn Herausforderungen da sind, dann stärkt das unseren Glauben. Und das Dritte noch, das Bibel lesen. Auch an dem kommen wir nicht vorbei. Die Geschichten von Gott zu lesen, die Evangelien zu lesen, immer besser zu sehen, wie Jesus ist, sein Herz, sein Charakter und wie er in dieser Welt wirkt. Auch das kann und soll unser Vertrauen stärken. Und dann noch etwas Drittes zu dieser Standhaftigkeit ist die Ausdauer im Gebet. Es gibt einen Satz beim Lukas, der mich immer wieder bewegt, wenn ich ihn lese. Da steht ganz am Anfang von Kapitel 18, wo Jesus wieder mal über Gebet lehrt. Jesus lehrt immer wieder über Gebet. Und dort hat es den Satz, Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Und ich finde den Vers so schön, weil Jesus gewusst hat, er hat schon bei seinen ersten Jüngern gewusst, dass sie werden in Situationen hineinkommen, wo sie entmutigt sind im Gebet. Situationen, wo sie mit unbeantworteten, mit unerhörten Gebeten werden ringen. Das hat Jesus schon von seinen ersten Jüngern gewusst. Und er weiß es auch von uns. gewisse Gebete in unserem Leben sind noch nicht beantwortet. Und es braucht einfach noch ein bisschen Ausdauer. Es braucht einfach noch ein bisschen Zeit, bis die Gebete erfüllt werden. Und Jesus sagt da seinen Jüngern nachher mit dem Gleichnis, sie sollen dranbleiben. Ausdauernd dranbleiben im Gebet. Es ist so ein bisschen ähnlich, die Dinge mit der Ausdauer, wie mit den Dominosteinen. Es hat mal eine Zeit lang so den Tränke, dass man so riesige Tausende von Dominosteinen aufgestellt hat. Und dann hat man das ausgelöst und dann ist so ein ganzer Weg, es ist schon mal im Fernsehen gekommen, oder Domino Day und so. Und dort ist das Faszinierende daran, dass es ja tagelang braucht, bis all die Steine stehen. Und nachher braucht es nur einen Kick und nachher klappen all die Steine um, also wenn es gut läuft. Und dann stehen eben so Bilder draus und dann gehen sie da die Wege durch und so weiter. Und ich glaube, Gebet, Ausdauer im Gebet ist wie, wenn wir jedes Mal wieder so einen Dominostein aufstellen. Und wir wissen nicht, wenn das der Moment kommt, wo Gott den Kick gibt, dass der Dominostein in Bewegung kommt und alles andere, was wir dafür gebetet haben, auch in Bewegung kommt. Und ich möchte euch Mut machen als Kirche, als Einzelne, dass wir nicht aufhören zu beten. Für unsere persönlichen Anliegen. Für die Menschen in unserem Umfeld, unsere Lieben, die vielleicht noch nicht an Jesus glauben. Für das Tal, wo wir noch so viele Leute haben, die nicht an Jesus glauben. Dass wir nicht aufgeben, dass wir immer wieder einen Dominostein anstellen, immer wieder beten. Weil ich überzeugt bin, dass eines Tages der Moment wird kommen, wo die Dominosteine in Bewegung kommen. Wo die Gebete werden erhört werden. Und das ist etwas, was uns auch Standfestigkeit gibt, wenn wir dranbleiben im Gebet. Auch für das braucht es Gemeinschaft, auch für das braucht es einander. Wenn ich mal nicht mag beten, dass vielleicht jemand anderes für mich beten kann. Dass jemand anderes mein Anliegen aufnehmen kann. Ja, das zu dem Thema von der Standfestigkeit. Ich will zum Schluss kommen. Die Frage nach den unbeantworteten Gebeten, die wird uns noch ein paar Wochen mehr beschäftigen. Und das ist ja nicht einfach zu beantworten. Man kann einfach sagen, ja, wir wissen es nicht, gewisse Gebete werden halt nicht erhört und es ist ein Geheimnis und fertig. Ich meinte aber, dass es tatsächlich Gründe gibt, warum das Gebet nicht erhört wird. Und wir werden das noch mehr ein bisschen anschauen über die nächsten Wochen. Einer davon ist, dass Gebet noch nicht oder nicht erhört werden, weil wir in einem geistlichen Kampf stehen, weil wir Widerstand haben in unserem Leben. Weil das nicht einfach alles in einem luftleeren Raum passiert, sondern Widerstand da sind. Und die Kämpfe, die wir vielleicht haben im Leben, die Widerstände können dazu führen, dass wir manchmal so vielleicht versagen, wie der Petrus versagt hat. Aber das Faszinierende finde ich, dass der gleiche Jesus, der zum Petrus gesagt hat, hey, du wirst mich verraten, ist der gleiche, der beim Abendmahl, kurz ein paar Vers vorher, zu seinen Jüngern Folgendes gesagt hat. Er hat gesagt, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern. Klammerbemerkung, obwohl ich weiß, dass der Judas mich verratet und dass der Petrus mich verleumdet. Stellt euch das mal vor. Ihr habt ein Essen mit euren Freunden und ihr wisst, dass zwei euch werden in den Rücken fallen. Und Jesus sagt, ich habe mich so danach gesehnt, mit euch zusammen das Essen zu feiern, das Passamahl zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passamahl nicht mehr feiern, bis es sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Und das war ein Gedanke, der mich diese Woche sehr berührt hat. Jesus weiss, wo das wir herkommen. Jesus weiss, was in dieser Woche vielleicht nicht gut gelaufen ist in unserem Leben. Jesus weiss, glaube ich, auch schon ansatzweise, wo das wir nächste Woche werden versagen. Aber Jesus kommt nicht und manipuliert und sagt, komm, pass auf, dass das nächste Woche nicht passiert und so. Sondern sagt, hey, ich freue mich, dass wir jetzt Zeit haben zusammen fürs Abendmahl. Das werden wir nachher haben. Zeit fürs Abendmahl. Und Jesus sagt zu jedem von uns, hey, ich freue mich, dass ich mit dir zusammen sein darf. Du bist mein Freund. Und ich freue mich, egal was war, egal was noch kommt, schön, dass wir Zeit dürfen haben zusammen. Und das ist der sichere Ort, den wir hier haben. Wir sind hier an einem völlig sicheren Ort. In den Händen von Jesus. Und jetzt nachher im Abendmahl bist du eingeladen, dass du all das, was dich noch beschäftigt, dein Versagen, deine Sünde, deine Ängste, deine Sorgen, deine Scham, was auch immer dir da in den Sinn kommt, darfst du zu Jesus bringen. Und er sagt, schön bist du da. Ich freue mich, mit dir zusammen Zeit zu verbringen. Und es wird nachher die Möglichkeit haben, dass ihr dürft an drei verschiedene Stationen kommen, das Abendmahl entgegennehmen. Es wird die Möglichkeit geben, um für sich beten zu lassen. Es wird hinten zwei Leute haben mit diesen Badge. Es hat ein Kreuz, wo ihr dürft auch etwas aufschreiben und das Kreuz anheften, obwohl es gar keine Reissnägel hat. dürft ihr dort in die Spalte rein tun. Lasst uns einfach in die Nähe von Jesus kommen. Und in dieser Nähe von Jesus darfst du deine Kämpfe, deine unbeantworteten Gebete, deine unerhörten Gebete bringen und Jesus sagen, hey, wo sind wir dran? Was soll das alles? Aber lass dich auch ein bisschen herausfordern von Jesus und lass dir die Frage stellen, wo kannst du Standhaftigkeit lernen? Wo kannst du zu einem Mensch werden, der einen festen Untergrund hat und wo steht auch in den Widerständen vom Leben? Wo kannst du Standfestigkeit im Gebet und im Glauben entwickeln? Lass da auch auf den Heiligen Geist, was er vielleicht heute in dein Leben hineinreden will. Ich werde noch beten und einfach nachher sind wir eingeladen fürs Abendmahl, Zeit vom Lobpreis, Zeit in der Nähe von Jesus. Jesus, ich danke dir so viel Mal für deine gute Art. Und ich habe so gestaunt darüber, wie du mit dem Petrus geredet hast, wie du für ihn gebetet hast. Und Jesus, danke so viel Mal, dass wir einfach dürfen das alles bringen, wo wir jetzt zu kämpfen haben damit. Du weißt, was das für Widerstände sind vielleicht, was das für unbeantwortete Gebete sind. Und Jesus, was es vielleicht für Versagen ist in unserem Leben. Und danke, dass wir das dürfen bringen und dass du uns Vergebung zusprichst, dass du uns Befreiung zusprichst. Und ich bitte dich jetzt einfach für die Zeit, die wir haben, für das Abendmahl, dass du uns einfach alle hineinwickelst, in deine Nähe und in deine Liebe, deine Geborgenheit und Barmherzigkeit. Dass wir kommen dürfen mit unseren vielleicht gebrochenen Herzen, dass wir kommen dürfen mit dem, was uns herausfordert, dass wir kommen dürfen mit dem, was uns freut, mit dem, wo wir dankbar sind, dass du uns stärkst und ermutigst. Danke vielmals. Amen.